wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im neuen Jahr von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, der erste Tag des neuen Jahres, direkt der erste neue Podcast, den wir euch präsentieren, denn der Sport ist natürlich auch am ersten Tag, der, wie wir wissen, ist das allgegenwärtige Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen. Jedes Jahr, es ist schon wirklich eine Tradition geworden dort, ja, schön Mittags-, Nachmittagszeit, das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen zu gucken. Damit wollen wir natürlich sprechen, denn es gab einiges zu besprechen. Wir haben einen Chance-Rekord, der eingestellt worden ist. Wir haben Ryo Kobayashi, der mal nicht gewonnen hat, sondern mal ein bisschen verloren hat, jetzt auch ein paar Punkte verloren hat, unter anderem auch auf Karl Geiger, der sich weiterhin anschickt, das Rennen eng zu behalten. Auch David Kubacki mit dabei gewesen. Und zudem müssen wir auch über die enttäuschende Leistung der Österreicher sprechen. Mein Name ist Sebastian Münch, das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern dazu zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der Dirk Hofmeister von Sportschau.de. Hallo Dirk.
Hallihallo und alles Gute fürs neue Jahr, für die Hörer und für euch, für dich natürlich.
Danke, das wünsche ich dir natürlich auch und natürlich auch allen unseren Hörern. Und auch mit dabei ist Jonas Dinge von Eurosport. Hallo Jonas.
Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr in die Runde.
Ja, frohes neues Jahr, das war auch die spannende Frage, wie sie alle gut rübergekommen sind ins neue Jahr, die Skispringer. Wie sind sie rübergekommen? Haben sie gefeiert? Waren sie müde? Waren sie ein bisschen angeschlagen? Bei dem einen oder anderen war es ein bisschen, bei den Österreichern, glaube ich, Philipp Aschenwald, meine ich, war ein bisschen angeschlagen und auch Gregor Schlierens auch war nicht hundertprozentig fit. Aber wir wollen uns erstmal mit demjenigen beschäftigen, der das Springen gewonnen hat, Dirk. Denn Marius Lindwig hat am Ende das Springen gewonnen mit einem starken ersten Durchgang, wo er den Schanzenrekord von Simon Ammann eingestellt hat mit 143,5 Meter, zwei Durchgang 136, auch noch ein sehr, sehr starker Durchgang und somit am Ende der verdiente Sieg für den Norweger.
Absolut. Also er hat im zweiten Sprung hat er nur in Anführungsstrichen die viertbeste Leistung gezeigt. Aber mit dem ersten Sprung hat er richtig einen rausgehauen, hat danach gesagt, der beste Sprung seines Lebens, ein perfekter Tag. Sowas träumt man sich und jetzt greift er an, dass er vielleicht weiter ins Podest mitspringen kann. Also der junge Marius Lindwig zeigt, dass die Norweger, die wir ja auch schon so ein bisschen abgeschrieben haben, dass sie auch immer noch einen Köcher im Pfeil im Köcher, dass sie immer noch einen haben, der vorne reinspringen kann. Und Marius Lindwig, der junge 21-Jährige, hat das heute rausgehauen, hat, obwohl er nicht die besten Bedingungen hatte, gerade im ersten Durchgang auch Rückenwind hatte, hat er richtig einen rausgehauen und hat den 10 Jahre alten Schanzenrekord von Simon Allmann eingestellt. Junger, sympathischer Typ, den man bisher nicht so richtig auf der Karte hatte. Der ist zwar dieses Jahr schon mal in die Top 3 in Klingenthal gesprungen, hat aber bisher noch nicht groß überzeugen können. Aber heute hat er gezeigt, dass er wirklich Talent hat. Und wenn die Bedingungen und wenn sein Sprung mal richtig aufgeht, er ist gut vom Schanzentisch weggekommen, dass er richtig weit fliegen kann. Und er sagte jetzt sogar, na mal gucken, vielleicht gucke ich auch noch ein bisschen Richtung Tournee, Gesamtsieg. Also können wir uns auf viel Spannendes freuen.
Genau, können wir uns auf jeden Fall auf Spannendes drauf freuen. Wie gesagt, sehr, sehr positiv, 21 Jahre alt. Inwieweit, Jonas, ist es vielleicht auch begünstigt gewesen, denn die Schanze natürlich in Garmisch-Partenkirchen ist eine große. Sie neigt dazu, dass man so ein bisschen ins Fliegen reinkommt. Das können ja die Norweger ja sehr, sehr gut. Also war es für die Norweger eigentlich schon von der Schanzentypus her schon so ein bisschen eigentlich, wo man sagen kann, hey, das liegt den Norwegern eigentlich besser als vielleicht andere Schanzen?
Ja, kann man sicher so sagen. Also auch im Vergleich, vor allen Dingen im Vergleich zu Oberstdorf oder dann auch Innsbruck, wo es dann hingeht, ist Garmisch sicherlich eine Fliegerschanze. Und da sind die Norweger traditionell stark, das ist kein Geheimnis. Dass jetzt ausgerechnet Marius Lindwig da die Fahne hochhält, ist sicherlich eine Überraschung. Er war in dieser Saison schon auf dem Podest und die letzten vier springen alle in den Top Ten. Also er scheint sich da vorne festzusetzen. Persönlich hätte ich dann vielleicht erwartet, dass ein Johan André Forfang oder Robert Johansson da die stärksten Norweger vielleicht sind, die ja eigentlich auch alle keine schlechten Sprünge gezeigt haben. Aber Lindwig ist natürlich ein absoluter Traumsprung gelungen im ersten Durchgang und im zweiten konnte er das dann festigen und die Führung verteidigen.
Genau, die führen verteidigen am Ende, wie gesagt, der Sieg ganz knapp vor dem der deutschen Hoffnung schlechthin, vor Karl Geiger, auch mit zwei richtig guten Strüngen, wie ich finde, der erste 132 Meter bei nicht einfachen Bedingungen mit Rückenwind, war das nicht einfach so weit zu springen, hat das wirklich sehr gut gemacht und dann mit 141,5 im zweiten nochmal richtig einen rausgehauen, damit auch ja sich gut positioniert, damit vor Ryo Kobayashi gewesen, ihm 2,9 Punkte abgenommen, also ein insgesamt perfekter Tag für Karl Geiger, Dirk.
Hat er selber auch so gesagt. Er hat gesagt, dass das wohl der perfekte Start ins neue Jahr ist, dass er sich das gar nicht anders wünschen konnte. Also ohne Frage, ne, er hat ja auch von allen Lob bekommen, so von allen Teamkollegen, ne, ob das Konstantin Schmid ist, Stefan Leier, Markus Eisenbichler, haben alle gesagt, was der für eine coole Socke ist. Ne. Von Stefan Horngacher ist er auch gerade beim ersten Durchgang bei eher schwierigen Bedingungen dafür gelobt worden, dass er beim ersten Sprung wohl seinen besten Sprung in Garmisch gemacht hat. Also ne, er ruht in sich, er kann sein System gerade gut abrufen und er hat mittlerweile auch das entsprechende Selbstbewusstsein bekommen. Also man darf jetzt nicht vergessen, dass er ja auch bei der Weltmeisterschaft in Seefeld Zweiter geworden ist, aber das ging halt hinter Eisenbichler alles ein bisschen unter. Aber er hat von dem System Horngacher, hat er sehr gut profitiert, bleibt ruhig, bleibt entspannt, bleibt bescheiden, das wird von allen geschätzt. Und er hat dann, und das muss man sagen, heute im zweiten Durchgang tatsächlich auch so ein bisschen Glück mit den Bedingungen gehabt. Ich glaube, ich habe mal geguckt, es waren insgesamt im zweiten Durchgang nur 5 Springer, die ein bisschen Aufwind hatten und er war einer davon und der einzige bei den Topspringern, der so einen Aufwind hatte. Und das hat er dann genutzt und ist richtig weit geflogen und hat sich dann den zweiten Platz gesichert. Und du sagtest es schon, Ryoyo Kobayashi dann Punkte abgenommen, die eventuell dann im Kampf um den Gesamtsieg noch entscheidend werden können.
2,9 Punkte waren es insgesamt, die jemand abnehmen können und damit kommt er natürlich ein bisschen näher. Natürlich, der Abstand ist immer noch vorhanden, das dürfen wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen, das müssen wir schon sagen, da muss er noch ein bisschen drauflegen, um dann vielleicht noch ein bisschen mehr Punkte auf Ryo Kobayashi gut zu machen, hat aber wie gesagt, hat noch 2 Springen zu. Lass uns vielleicht dann auf den dritten Mann auf dem Podium den Blick werfen, denn auch David Kubacki hat Punkte gut gemacht auf Ryo Kobayashi, Jonas, denn auch er ist ja noch mit dabei im Kampf um den Titel bei der Vierschanzentournee, auch von ihm 2 blitzsaubere Sprünge, 137 und 139,5.
Ja, David Kubacki ist so der stille Dritte, so ein bisschen hat man das Gefühl, weil sich alle auf Geiger und Kobayashi konzentrieren, natürlich auch zurecht, weil sie beide überragende Leistung bringen, aber David Kubacki jetzt Oberstdorf Dritter, Garmisch Dritter. Es gibt ja das Sprichwort vom lachenden Dritten, noch ist es da zu früh davon zu sprechen, aber es ist mindestens ein Dreikampf aktuell und er war letztes Jahr bei der Tournee auch schon stark, David Kubacki, mit Podestplätzen, die auch ein bisschen untergegangen sind. Also er liebt die Tournee anscheinend, fühlt sich sehr wohl auf den Schanzen und ich denke, er wird die beiden auch in Innsbruck und Bischofshofen weiter herausfordern können.
8,5 Punkten sind ja jetzt auch noch nicht so viel Rückstand, die er dort hat. Also auch das ist noch alles im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn wir uns erinnern, im ersten Spring hat ja Ryo Kobayashi 9,2 Punkte gut gemacht. Also von daher ist mit Sicherheit noch alles möglich. Wir kommen weiter auf die deutschen Springer zu sehen, denn das war ja insgesamt ein gutes deutsches Ergebnis. 3 Deutsche in den Top 10. Konstantin Schmid natürlich zu nennen mit einem sehr, sehr starken 7. Platz. Damit bescheuert er wirklich eine echt gute Leistung momentan. Und auch Markus Eisenbichler hat den Eindruck aus Oberstdorf bestätigen können. Am Ende Platz 10 nach einem nicht so ganz so guten ersten, aber der zweite war mit Sicherheit ein bisschen besser, auch wenn er auch da ein bisschen gehadert hat. Aber also schön zu sehen, dass er wieder in Form ist und dass man dann mit Konstantin Schmid auch wirklich dann jetzt mehr konstante Top-10-Springer hat.
Vielleicht erst was zu Eisenbichler sagen. Also macht wirklich Freude, sowohl ihm zuzuschauen, als auch ihm dann zuzuhören, weil man merkt, dass er gelöster ist. Er war ja zu Beginn der Saison, als es noch nicht so gut lief. Er ist ja immer jemand, der auch dann ganz positiv ist und dann auch sich den Fragen stellt und das erklärt. Ne? Ist ja auch geduldig. Aber dass er jetzt so richtig zum Strahlemann wird, dass er merkt, dass er auch von diesem, er ist ja mit Karl Geiger, diesen ja Zimmergenossen, er profitiert das sehr davon, unterstützt ihn auch sehr, jubelt sehr mit ihm, ne? Also so, das scheint so wirklich wie so eine kleine verschworene Gemeinschaft zu sein. Und das bei ihm sein System, er ist immer heute zum Beispiel dann ein bisschen spät gewesen am Schanzentisch, aber dass das System bei ihm besser funktioniert, dass er auch das Selbstbewusstsein bekommt, dass es funktioniert. Und er kann jetzt mit breiter Brust nach Innsbruck fahren. In Innsbruck hat er ja die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. Also das macht tatsächlich sehr, sehr, das macht ihm sehr sympathisch, ihm zuzuhören. Er sagt, dass es langsam immer besser wird und dass er dann wieder die Selbstvertrauen auch bekommt. Konstantin Schmid, natürlich ein bisschen die Überraschung, ne? Der junge Springer, erst mit 20 Jahren, 20 Jahren alt, ist auch nach dem Springen sehr bescheiden gewesen, hat gesagt, naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, bin ganz zufrieden, aber ich habe immer noch so Haken und Ösen. Und heute war mal ein Sprung, wo am wenigsten Haken und Ösen zu spüren waren. Und dann ist plötzlich ein 7. Platz drin und durchaus mit 2 6. Plätzen in beiden Sprüngen durchaus eine so solide Leistung. Also durchaus überraschend und vielleicht, wenn er sich stabilisiert, ist das auch jemand, wo wir dann in der Zukunft dann noch mehr Freude an ihm haben werden.
Auf jeden Fall ist sie ja noch am Anfang seiner Karriere, so ist es richtig. Und ja, bei Markus Eisenmich sieht man einfach, wie viel Selbstvertrauen im Skispringen einfach aufmacht. Wenn es läuft, dann läuft es und dann wirklich, das ist auch positiv da zu sehen. Lass uns dann vielleicht zu den weiteren beiden Deutschen kommen. Lass uns anfangen mit Stefan Laie, Jonas, Platz 16 am Ende. Wir hören erst selber, bevor wir dann vielleicht auch seine Leistung einmal erörtern. Der war nicht am Mikrofon vom Kollegen Andreas Thies.
Stefan Laie, 16. Platz heute. Was machen Sie aus dem Ergebnis heute? Erstmal frohes neues Jahr.
Ja, frohes neues. Ja, war okay. Die Sprünge waren heute nicht mehr so gut wie gestern. Deswegen bin ich, ich will nicht sagen unzufrieden, aber es steckt einfach mehr drin in dem Sprung.
Was meinen Sie mit, es steckt mehr drin in dem Sprung? Was könnte noch besser laufen?
Heute war es eigentlich der Absprung wieder. Also ich fahre einfach momentan ein bisschen zu dicht hin und deswegen fehlt die Energie im Sprung.
Ja. 16. Platz, jetzt ist die Hälfte rum von der Tournee. Wie fällt das Zwischenfazit aus?
Wenn man sich vorher das Ergebnis vor der Tournee anschaut, gut. Ja. Aber ja, ich weiß halt, dass ich mehr kann und eigentlich auch mehr will. Und deswegen war es solide einfach.
Ja. Wir haben jetzt einen ziemlich faszinierenden Dreikampf an der Spitze. Dann kommt Marius Lindwig um die Ecke und zeigt ihnen erstmal die lange Nase. Haben Sie damit gerechnet heute?
Naja, Garmisch ist halt schon eine kleine Fliegerschanze und dass die Norweger fliegen können, das wissen wir, glaube ich.
Vielen Dank und viel Erfolg in Innsbruck.
Ja, wir haben es gehört. War nicht ganz zufrieden, Jonas. Wie schätzt du seine Leistung ein?
Solide, würde ich sagen. Also Rang 16 ist... ein gutes Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht aus der vergangenen Saison ist man vielleicht von Laie vielleicht ein bisschen mehr gewohnt, aber in dieser Saison ist er ja auch noch nicht so wirklich reingekommen. Deshalb schätze ich den 16. Platz als Erfolg für ihn ein, der ihm sicherlich Selbstvertrauen geben sollte. Er hat wieder für ihn typische ruhige Sprünge gezeigt, keine Wackler und sie dann jeweils konstant zweimal über die 130 Meter gezogen. Also ich denke, Stefan Laie kann positiv nach Innsbruck und Bischofshofen blicken. Im vergangenen Jahr war er ja sogar Dritter bei der Tournee. Ich glaube, davon ist natürlich dieses Jahr weit entfernt. Aber ich denke, in Richtung Top 10 sollte es auf den nächsten beiden Schanzen führen gehen können.
Aktuell Platz 12 in der Gesamtwertung. Das ist sogar noch gar nicht so viel, so weit weg. Wenn man guckt, es sind nur noch geringe Abstände dort, beispielsweise bis zum Platz 6, das sind nur 6 Punkte. Also von daher kann da für ihn noch mit Sicherheit was in der Gesamtwertung gehen. Kommen wir zum letzten Deutschen im zweiten Durchgang, Pius Paschka. Auch den hat den Kollegen Andreas Thies vor Ort gehabt. Deswegen hören wir erstmal ihn, bevor wir dann auch seine Leistung bewerten.
Hier ist Faschke. Erstmal frohes neues Jahr. Heute war es so ein bisschen Zielspringen. Probe, erster, zweiter Durchgang. Wie ist aus Ihrer Sicht gelaufen?
Ja, stimmt. Vor allem meine Sprünge waren alle ähnlich, nicht alle auf einem so ganz guten Niveau. Von dem her ist das Ergebnis soweit, geht es in Ordnung, weil die Sprünge einfach nicht besser waren. Aber ganz zufrieden bin ich nicht.
Ja, Sie waren erste Springer heute, gleich als erster vom Backen gegangen und mussten dann tatsächlich lange warten, weil Sie in der Lucky-Loser-Wertung waren. Wie verfolgt man dann das Springen?
Man konnte es eh nicht ändern. So wie es kommt, so kommt es. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es mit über 130, weiß ich gar nicht, ob da mal schon jemand ausgeschieden ist. Also man weiß es nie, aber ich habe schon damit geliebäugelt, das reicht und hat es ja dann auch. Aber im Endeffekt, man wartet einfach und wenn es rum ist, ist es rum und dann sieht man eh, ob es reicht oder nicht.
Aber wird nicht intensiver beobachtet aus?
Nö, da geht es ja dann nur darum, wenn man weiß, man ist dabei, dann macht man sie wieder bereit für den nächsten Sprung, aber davor braucht man nichts anderes machen.
Wie war der Jahreswechsel?
Ja, entspannt, bin im Bett gelegen.
Frohes neues Jahr und vielen Dank.
Ja, Dirk, war jetzt nicht ganz zufrieden, Pius Paschke mit seinem Sprung, wie gesagt, Platz 20, 131,5, 132 Meter. Er hat schon bessere Leistungen gezeigt, aber ich würde trotzdem sagen, das ist eigentlich so solide, so in Ordnung, wie man ihn eigentlich kennt, die Saison.
Genau, Jonas hat es schon eingeordnet, er hat es selber jetzt eingeordnet, Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihm die Chance in Garmisch liegt. Vielleicht lag es auch daran, er hat irgendwie nach dem Springen, hat er glaube ich auch mal gesagt, dass er sich die letzten Wochen schon sowieso ein bisschen schwerer getan hat und dass das heute wieder ein Schritt war, wieder besser klarzukommen. Von daher ordnet er das auch, na, mit seinem etwas höheren Alter, ist er da auch schon ein bisschen abgeklärt. Er sagt, das Ergebnis war insgesamt schon in Ordnung. Jetzt schaut er nach vorne, dass er vielleicht in Innsbruck dann besser abschneiden kann. Genau, also ist auf dem Boden geblieben. Und Platz 20, ne, also klar, wie Jonas sagt, es ist verglichen mit dem letzten Jahr nicht ganz optimal. Da lief es deutlich besser, aber wenn man seine gesamte Leistungsfähigkeit dieser Tage betrifft, ist es wahrscheinlich wirklich angemessen.
Das denke ich auch. Wie gesagt, ist so, konstant kommt immer konstant in die Top 20, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Da denke ich, wenn er noch ein bisschen dann sich arbeitet, dann ist das, glaube ich, so das Niveau, wo man sich mal einpendelt, mal gucken, was er dann in den nächsten beiden Stationen noch zeigen wird bei der Vierschanzentournee die ganze Saison über. Wenn wir jetzt weiter gucken und uns mal den Österreichern beschäftigen, mit unseren Nachbarn, wo es jetzt hingeht, die werden nicht so ganz zufrieden sein. Jonas, das war nicht so der Tag, den man sich erhofft hatte. Bester Österreicher mit Platz 6, Daniel Huber, der ja in Oberstdorf überhaupt nicht die Quali geschafft hatte und jetzt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste dort vorne reingesprungen ist, war aber auch der Einzige, wo man wirklich sagen kann, mit der Leistung kann man aus Österreich nicht zufrieden sein.
Ja, also Daniel Huber sicherlich die Überraschung aus österreichischer Sicht. Fünfter nach dem ersten Durchgang, Ende dann Sechster, ein sehr gutes Resultat für ihn. Ja, die anderen haben deutlich geschwächelt, allen voran natürlich Philipp Aschenwald, der gestern in der Qualifikation der Zweiter war, nur 0,1 Punkt hinter Geiger, dann den Probedurchgang heute morgen, kann man quasi sagen, um 11 Uhr, gewonnen hat und wo man dann eigentlich dachte, also ich persönlich hatte eigentlich mit dem Dreikampf gerechnet um den Tagessieg zwischen Kobayashi, Geiger und Aschenwald, am Ende ist es dann keiner von den dreien geworden, aber Philipp Aschenwald, 25. ja, also sicherlich eine sehr große Enttäuschung für ihn und bei ihm kann man jetzt auch nicht sagen, dass er wirklich großes Windpech hatte, im Vergleich jetzt zu Geiger oder Kobayashi. Also hat er nur 2,9 Windpunkte dazu bekommen im ersten Durchgang, trotzdem nur 124,5. Ja, Titel Trainingsweltmeister könnte man ihm jetzt erstmal geben, zumindest für Garmisch-Partenkirchen. Sehr schade. Und auch seine Teamkollegen, die haben ja zu dritt den zweiten Durchgang eröffnet, was jetzt kein wirkliches Kompliment ist. Also Heilberg, Hörl und Aschenwald waren die ersten drei im zweiten Durchgang, konnten sich auch nicht wirklich nach vorne arbeiten. Und Stefan Kraft, wenn man es positiv sehen will, er war im zweiten Durchgang im Vergleich zu letztem Jahr in Garmisch-Partenkirchen, aber ja, Rang 13, er war erkältet im Vorfeld, was man so gehört hat, das heißt, er war wohl nicht bei vollen Kräften. Aus der Sicht ist vielleicht sogar Rang 13 ganz ordentlich, aber wenn man als Tournee Vierter nach Garmisch anreist, dann kann man mit Rang 13 eigentlich nicht zufrieden sein.
Lass uns vielleicht nochmal auf Stefan Kraft eingehen, Dirk, denn es ist ja so ein bisschen, du hast es schon angesprochen, so das Thema. Garmisch-Partenkirchen ist jetzt nicht unbedingt die Chance, die ihn bei der Vierschanzentournee legt, die letzten beiden Jahre sogar nicht geschafft, in die Qualifikation zu überstehen, jetzt Platz 13. Denkst du auch, dass es vielleicht irgendwann auch so ein Kopfthema ist, dass man dann so ein bisschen blockiert ist, hey, ich weiß irgendwie, das läuft bei mir da nicht, da bin ich jetzt so ein bisschen angeschlagen. Denkst du, das hat ihn ein bisschen belastet einfach bei dem Springen oder wie erklärst du, dass es nur zu Platz 13 gereicht hat?
Naja, wahrscheinlich ist es wie bei vielen Sachen eine Mischung aus allem, ne? Also er hat ja selbst 2014, 15, als er die Tournee gewonnen hat, ist er in Garmisch nicht in die Top 5 gekommen. Also Garmisch und Kraft oder Krafti, ne, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Jetzt war die Schwächung mit der Erkältung, war vielleicht noch was. Er hat in österreichischen Medien hat er gesagt, dass er die richtige Mischung aus Angriff und Kontrolle nicht so richtig gefunden hat, dass er dadurch nicht gut weggekommen ist. Und wenn du gleich vom Schanzentisch dann erstmal ein paar Meter verlierst, dann kannst du letztlich auch nicht richtig weit fliegen. Also möglicherweise ist es eine Mischung aus allem. Er ist jetzt aus der Tournee Gesamtwertung raus oder zumindest so weit raus, dass er nicht mehr um den Sieg mitkämpfen kann. Das befreit ihn vielleicht auch in Innsbruck. Innsbruck ist ja auch eine Chance, die ihm durchaus liegt. Ist schade für ihn, ne? Wenn er dann auch so ein bisschen ratlos dann vor dem Mikrofon steht und das erklärt. Kann durchaus sein, dass da der Kopf auch eine Rolle gespielt hat in Garmisch, dass ihm die Chance mit diesem speziellen Radius nicht so richtig liegt. Ja, jetzt nach vorne schauen muss er einfach und gucken, dass er in Innsbruck dann zumindest die Leistung, die er auch bei der WM gezeigt hat, dann entsprechend abrufen kann.
Jetzt sind es 33,6 Punkte Rückstand. Das wird natürlich entsprechend schwierig, dann nochmal vorne in den Kampf einzugreifen, der ja aktuell Dreikampf oder vielleicht Vierkampf ist. Das ist jetzt die Frage, mit der wir euch jetzt mal kurz in die Pause verabschieden. Denn wir kommen gleich zurück, beschäftigen uns damit, beschäftigen uns natürlich noch mit einigen Enttäuschungen, unter anderem natürlich auch Kamis Doch, der mal wieder nicht mit da vorne mit dabei gewesen ist, aber natürlich noch ein, zwei Dinge mehr. Zudem gibt's noch die Stimmen von Andreas Thies und Gernot Gehmendt, wie auch bei der letzten Ausgabe. Deswegen bleibt dran hier bei Karl Schnauze, Ömer Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, wir haben gerade eben über enttäuschende Österreicher gesprochen. Jetzt wollen wir uns vielleicht auch mit anderen Enttäuschungen noch beschäftigen, denn dazu zählt mit Sicherheit auch noch ein Mann, der momentan die ganze Saison über noch nicht so richtig in Form ist. Kamil Stoch, Jonas. Wieder nur eine Leistung, wo du denkst, okay, das kann er eigentlich viel, viel besser. Da ist er wieder unter seinen Möglichkeiten geblieben, Platz 19 gewesen, 126,5 und 135. Ja, für ihn läuft diese Saison irgendwie noch gar nicht so richtig zusammen und ja, am Ende ist er halt, ja, weg, weit weg vom Tournesi, kann man es gleich gut beschreiben.
Ja, aus seiner Sicht unter ferner Liefen. Ja, Rang 19, damit kann er natürlich nicht zufrieden sein. Mit dem zweiten Sprung, den 135er, ich glaube, das war ganz gut. Da hat er sein Potenzial, was ja immer noch eigentlich vorhanden ist, durchaus angedeutet, hat ja auch 6 Plätze gut gemacht, von 25 auf 19. Bitter aus seiner Sicht, dass er in der Probe Zweiter war, also ähnlich wie Aschenwald auch, Trainingsweltmeister heute. Und dann konnte es aber im Wettkampf nicht nochmal zeigen. Vielleicht war er lockerer im Training und dann ging es einfach und dann im Wettkampf war der Druck zu groß. Ich meine, hat ja in Oberstdorf auch schon nicht gut performt, war schon weit hinten. Ja, also klar, Stoch ist raus aus dem Turnierrennen. Das war ja eigentlich schon nach Oberstdorf klar. Vielleicht jetzt, wenn der Druck ein bisschen abfällt, wenn man sagt, oder wenn er sich selbst sagt, jetzt ist ja quasi eh egal, jetzt kann ich die Wettkämpfe in Innsbruck und Bischofshofen so für sich selbst, für als einzelnen Wettkampf, einfach als Weltcup-Springen betrachten und Punkte holen, dann kann er vielleicht wieder die Top 10 springen und vielleicht sogar die Top 5. Also ich meine, im Training Zweiter, ja, er hat ja das Potenzial, er kann es ja. Nur irgendwie kommt er dieses Jahr mit dem Druck nicht so klar. Und nach Engelberg, nach seinem Sieg dachte man jetzt auch, jetzt geht's wieder in Richtung Tournee, jetzt geht's wieder nach oben bei ihm. Anscheinend leider nicht. Schade. Also für meinen Tournee-Favorit war er ja schon zu Saisonbeginn und eigentlich auch vor der Tournee wieder. Den Tipp muss ich leider streichen. Schade, schade.
Vielleicht muss man da ein bisschen mal auch auf die Anlaufgeschwindigkeiten gucken, denn wir haben halt, wenn du siehst, die alle, die vorne reingeflogen sind, die haben alle eine Anlaufgeschwindigkeit von über 90 km/h. Die Polen haben allesamt, mit Ausnahme von David Kubacki, der Dritter wurde, haben die alle total miserable Anlaufgeschwindigkeiten. Kamil Stoch mit der 28. besten Anlaufgeschwindigkeit, hat im Probedurchgang bessere Windverhältnisse gehabt, ist dadurch so gut doch noch ins Fliegen gekommen. Aber zu dem schlechten Anlaufgeschwindigkeit kam dann eben in seinem ersten Durchgang auch noch deutlicher Rückenwind. Und dadurch ist wahrscheinlich sein System nicht so richtig ins Fliegen gekommen. Ne? Wir haben auf der einen Seite haben wir zum Beispiel Leute wie auch Konstantin Schmid, die, glaube ich, als Mega-Rakete da von der Schanze gehen. Und die Polen allesamt ebenso und anderem auch für die Norweger, nicht so mit dem besten Material und möglicherweise gibt es dann eben auch so einen kleinen Mühl, der da vielleicht da auch noch eine Rolle spielen könnte.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Probieren mit dem Wunderschuh, was man ja vor der Saison das große Thema war bei den Polen, wo sie auch viel rumprobiert haben und vielleicht ist da jetzt so eine Unsicherheit drin, dass da das richtige Gefühl nicht da ist. Das ist sicherlich mit den Schuhen unterschiedlich und wenn man da nicht das Selbstvertrauen hat, dann kann so eine Änderung natürlich schon viel ausmachen und vielleicht muss er sich da jetzt erst wieder eingrooven und die Stabilität wieder gewinnen.
Ist vielleicht ein Thema. Also vielleicht liegt es wirklich daran, dass einfach so Kleinigkeiten einfach momentan in der Abstimmung nicht so ganz zusammenpassen, deswegen man diese Geschwindigkeit nicht so zusammenkriegen kann. Ich meine, bei Potocula hat es ja gesehen im ersten Durchgang, das hat eigentlich gut funktioniert. Platz 8 dort und auch David Kubacki kriegt komischerweise das hin. Vielleicht hat er so ein bisschen ein anderes Setup, vielleicht macht er nicht den Wunderschuh. Weiß es nicht genau, was dort vielleicht ein bisschen anders macht.
Ja, Kubacki springt ja ohne.
Genau, ohne
auf jeden Fall, ja, genau, ja.
Okay. Ja, vielleicht ist es der Wunderschuh. Nimmt ein bisschen von der Geschwindigkeit weg. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt hier mal da genau drauf schauen, was vielleicht die Polen jetzt mal ein bisschen ändern möchten. Denn auch kann man doch jetzt nur die drittstärkste Kraft momentan bei der Vierschanzentournee-Wertung. Denn Piotr Schüler ist momentan noch besser als er. Also von daher ist es ein bisschen unter seinen Ansprüchen und seinen Möglichkeiten. Und dann mal gucken, was er dort, weitermachen kann. Kommen wir von Wunderschuhen zu Wunderanzügen. Vielleicht nochmal so ein bisschen in Überleitung zu den Norwegern. Da war ja auch viel darüber diskutiert worden, sind jetzt wieder mit diesen ominösen weißen Anzügen gesprungen. Mario Schimmelich hat es geholfen, Johann André Vorfahrt mit Platz 9, Robert Johansson mit Platz 14. Auch, denke ich, eine gute Leistung, solide Leistung. Dahinter fehlt vielleicht gerade noch so ein bisschen, ich meine, gerade dann an der Tante, ich denke, man merkt es einfach, Dirk, er ist nicht fit, er kann nicht in seine Leistung reinkommen, 117,5 im zweiten Durchgang, das kann er viel, viel besser.
Absolut, also da, wir haben ja vorhin, als wir über Marius Lindwig gesprochen haben, haben wir ja gesagt, die Norweger sind in ihrer Breite dann eben doch so gut, dass dann immer vorne einer reinspringen kann. Aber ich habe das Gefühl, nach dieser Geschichte mit den Anzügen, mit den ganzen Disqualifikationen, dass sie nicht so richtig wieder mannschaftlich, dass da irgendwie auch eine Unruhe drin ist und dass so eine mannschaftlich geschlossene Topleistung in den letzten Springen nicht drin war. Also man kann nicht in die Mannschaft reingucken, aber es ist halt deutlich sichtbar, dass gerade so eine Leute wie Daniel André Tande, der eben, klar, du hast gesagt, eben auch nicht ganz fit ist oder auch Vorfang, der eigentlich immer auch ein Top-5-Springer ist, der heute mit der Platz 10 gut runter, Platz 9 gut runtergekommen ist und so, aber dass da irgendwas im norwegischen Team gerade so ein bisschen knackselt. Das wäre ja vielleicht was für unsere Kollegen vor Ort, da nochmal ein bisschen auf die Suche zu gehen, zu fragen, warum es in dem norwegischen Team eher so ein bisschen instabile Leistungen gibt. Abgesehen von Marius Lindwig.
Klar, abgesehen von Marius Lindwig, das werde ich mit Sicherheit mal an die Kollegen weitergeben, dass sie vielleicht da mal genaues Auge drauf haben, jetzt in den nächsten zwei Springen in Innsbruck und Oberstdorf. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung auf das nächste
Bischofshofen.
Thema. Bischofshofen. Oh. Peinlich, peinlich, peinlich.
Aber wir können gerne nochmal in Oberstdorf springen, wenn Karl Geiger wieder Zeit hat.
Also, gerne. Ja, aber es ist der erste Tag des Jahres, Leute. Seht es uns bitte nach, seht es uns nach.
Und in Oberstdorf ist am Wochenende, sind die Eiskunstlauf-Deutschen Meisterschaften. Also es wird auch am Wochenende in Oberstdorf wird Top-Leistungen geboten.
Aber das wäre auch mal was, so die Skispringer als Eiskunstläufer. Ich glaube, das sind mal, haben wir was anderes ausprobiert. Ich würde sehr gespannt drauf sein, wie ästhetisch sie sich auf dem Eis bewegen würden.
Körperlich wären sie zumindest, würden sie körperlich sich nicht groß unterscheiden, weil sie ja auch so sehr ästhetische Körper haben, im Vergleich zu anderen Sportlern, die sich vielleicht auf einem Eis ein bisschen schwerer tun würden, die Kugelstoßer zum Beispiel oder die Gewichtheber.
Ja, wahrscheinlich.
Die gut, kommen wir zum Skispringen. Ich glaube, die Kugelstoßer genau, würden sich auch beim Skispringen schwer tun.
Das glaube ich auch. Die würden nicht so weit springen, wie die Kollegen es da getan sind. Natürlich einfach Frage des Gewichtes natürlich. Kommen wir dann vielleicht auf das Thema so ein bisschen Dreikampf, Vierkampf, denn die Kollegen Andreas Thies hat mit dem Kollegen Gernot Clement gesprochen. Die beiden haben sich so ein bisschen ausgetauscht, waren beide fort in Garmisch-Partenkirchen und haben sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, ist es jetzt eigentlich ein Dreikampf zwischen Kobayashi, Geiger und Kubacki? Oder hat Marius Lindwig noch Chancen, dort einzugreifen und vielleicht lachende Vierte zu sein?
Gernot, frohes neues Jahr erstmal.
Ja, frohes neues Jahr. Ist ja schön, dass wir uns gleich am ersten Tag treffen und dann auch in so einem Rahmen.
Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen ist jetzt vorbei. Marius Lindwig gewinnt vor Karl Geiger und David Kubacki vierter Jojo Kobayashi. Die Vorherrschaft von Jojo Kobayashi ist vorbei. Er hat zum ersten Mal seit 2019 einen Springen nicht mehr gewinnen können bei der Vierschanzentournee. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, Fazit ist natürlich ganz klar, der Sprung von Marius Lindwig im ersten Durchgang, der überstrahlt einfach alles, also Schanzenrekord eingestellt. Es war danach ein bisschen schade, dass man direkt eine Luke nach unten gegangen ist, weil natürlich dann diese diese Weiten, die man sich erhofft hatte, dann nicht mehr so eingetreten sind. Aber ja, insgesamt ein toller Wettkampf. Stefan Horngach hat das vorher auch im Interview gesagt, bei dem natürlich Marius Lindwig ganz klar herauszuheben ist.
Marius Lindwig hat sich so ein bisschen, er hat ein bisschen die lange Nase heute gezeigt. Er ist relativ früh im Wettkampf reingekommen, 143,5 Meter, Schanzenrekord eingestellt und danach war erstmal so ein bisschen, haben alle so ein bisschen gedacht, wow, ist das heute noch zu toppen?
Ja, man muss natürlich auch bei Marius Lindwig auch sagen, er hat mit Vorfang, mit Tandem, mit Johansson eigentlich drei arrivierte Athleten, die ja im Grunde genommen ein Stück weit vor ihm sind. Er ist natürlich noch eben von den Junioren kommend eher so grün hinter den Ohren. Aber ja, es ist fantastisch, was er gezeigt hat. Und er hat heute zum ersten Mal so richtig bewiesen bei den ganz Großen, dass er zu Recht Juniorenweltmeister wurde.
Jetzt haben wir einen Dreikampf oder haben wir einen Vierkampf? Weil Kobayashi, Geiger und Kubacki sind auf den ersten drei Plätzen. 10 Punkte dahinter ist Marius Lindwig. Traust du ihm nochmal sowas zu in Innsbruck und in Bischofshofen? Weil ich habe im Moment noch so ein bisschen, ja, ich habe noch ein bisschen Hemmungen, ihn da wirklich mit reinzunehmen in diese ganze Verlosung.
Ja, ich habe vorher gesagt, die Innsbruck-Bergisel ist ja grundsätzlich eine Chance, die den Norwegern eigentlich liegt. Mhm. Bin aber trotzdem der Meinung, dass Marius Lindwig noch zu jung ist, zu unerfahren ist, um das über die gesamte Distanz einfach auch durchzuhalten. Es wird ja auch medial immer mehr für ihn. Ich meine, er musste jetzt gefühlt 25 Interviews geben. Das geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Also ich bin der Meinung, es wird ein Dreikampf.
Ich glaube auch, es wird ein Dreikampf. Aber ihr im Studio könnt das dann ja auch nochmal bilanzieren. Das waren Gernot Clement und Andreas Dies von der Schanze in Garmisch-Partenkirchen. Das Neujahrsskispringen ist vorbei und Marius Lindwig ist etwas überraschend Sieger geworden. Frohes neues Jahr auch hier aus Garmisch-Partenkirchen an alle meinen Sportpodcast.de und Kaltschnäuzig-Hörer. Bis demnächst. Tschüss.
Ja, die beiden sind sich relativ einig, dass es ein Dreikampf wird. Stelle ich mal die Frage in den Raum. Seht ihr das ähnlich? Dirk, darfst du vielleicht anfangen? Ist es für dich ein Dreikampf oder ist es ein Vierkampf?
Warte mal, die ersten acht sind nur 45 Punkte auseinander. Ich finde, es ist ein Achtkampf. Nee, es ist, klar, kann Marius Lindwig, wenn er so wie heute noch zweimal springt und jedes Mal so viele mit Schanzenrekord vorne reinspringt und jeweils 4 Punkte auch rausholt, dann ist es theoretisch möglich. Nee, dann ist es nicht mal theoretisch. Wenn er jetzt bei 2 Springen 4 Punkte rausholt, dann ist es nicht möglich. Also, nee, für mich ist die Diskussion auch an der Stelle gar nicht so eine starke Vierkampfdiskussion. Es ist ein Dreikampf. Eigentlich, finde ich, ist es sogar nur ein Zweikampf, weil Kobayashi und Geiger die mental besten, die mental stabilsten da vorne sind. Und Geiger liegt an 300 Meter hinter Kobayashi und ich finde, das ist einholbar. David Kubacki würde ich schon fast eher rausnehmen. Ich denke, dass jetzt auch in Innsbruck sich das schon ein bisschen vorentscheidet, ob es in welche Richtung es geht, ob Kobayashi oder Geiger gewinnen können. Wäre zu hoffen, letztes Jahr war es ja so, dass Markus Eisenbichler nach den ersten beiden Springen auch auf Platz 2 lag und dann in Innsbruck bei sehr schlechten Windverhältnissen wirklich total abgestürzt ist. Dass Karl Geiger dasselbe Schicksal nicht nochmal ereilt und dass vor allem die Innsbrucker Schanze ihrer Schanze als Windlotterie nicht gerecht wird, ihrem Ruf nicht gerecht wird. Also ich sehe einen Dreikampf, aber eigentlich, denke ich, entscheidet sich das nur zwischen Geiger und Kobayashi.
Ja, also, Jonas? Ja, da würde ich mal gerne reingrätschen, auch wenn jetzt Dirk schon zu Ende ist mit seinem Monolog. Also aus meiner Sicht, also es ist mindestens ein Dreikampf und ich rechne oder ich sehe Lindwig durchaus auch in der Lage, da vielleicht nochmal mitzumischen, weil das war schon sehr, sehr stark, was er heute gezeigt hat. Und der hat ja dann auch nach dem Springen so gedacht, ja, alles ist möglich, so im Hinblick auf den Gesamtsieg. Er wirkte sehr angriffslustig, klar, in seinem Alter, er hat sowieso nichts zu verlieren. Also ich glaube, gerade das könnte vielleicht sein Vorteil sein. Sicherlich die norwegischen Kollegen, die Medien werden jetzt so ein bisschen ihren Fokus auf ihm haben, aber an sich hat er überhaupt nichts zu verlieren, ja. Also er war Zehnter nach Oberstdorf, das war schon gut, jetzt hat er grandios gewonnen in Garmisch. Warum soll er da nicht in Innsbruck und Bischofshofen anknüpfen können? Gerade wenn er vielleicht in Innsbruck den Hauch vom Bergisel bekommt, von vorne den Aufwind, dann kann er da ganz unten reinfliegen und also über 130, was ja für Innsbruck dann schon sehr gut ist, und dann ein paar Punkte rausholen. Und wenn er da noch mal ein bisschen sich näher ranrobbt, dann sind wir wieder in Bischofshofen, eine Chance, wo es wieder weit gehen kann, wo auch Abstände möglich sind. Deswegen sehe ich da durchaus einen Vierkampf. Aber klar, wenn man jetzt rein die Punkte betrachtet, dann ist es, dann sind Kobayashi, Geiger und Kubacki die Top-Favoriten auf den Turniersieg. Kubacki, Dirk hat ja eben schon vom Zweikampf gesprochen. da würde ich Kubacki würde ich auf keinen Fall rauslassen. Er war in Bischofshofen vergangenes Jahr auf dem Podest, war Zweiter, klar mit riesigem Abstand auf Kobayashi, aber ihm liegt die Chance. Wie gesagt, ihr mag die Tournee und ihm tut sicherlich auch gut, dass sich viele auf Kobayashi und Geiger konzentrieren und dass er da so mitschwimmen kann und einfach seine Sprünge macht. Und wenn er seine Sprünge macht, gehört er zu den besten 5 aktuell, würde ich jetzt mal sagen. Und da muss nur einer oben ein bisschen patzen. Und dann ist er da ganz, ganz, ganz dick im Geschäft. Also ja, aus meiner Sicht mindestens ein 3-Kampf und ich würde mich freuen, wenn Lindwig da jetzt noch einen 4-Kampf draus macht.
Wenn man jetzt das nochmal kurz schaut, ich würde das auf jeden Fall mir wünschen, auch für die Tournee, dass wir einen 4-Kampf haben. Wir wissen, dass es in Innsbruck, Lindwig ist noch nie in Innsbruck gesprungen, ne? Wir wissen nicht, wie er da klarkommt. Er muss in 2 springen, muss er 10 Meter aufholen, auf ganz vorne. Das ist ganz schön fett. Wir wissen auch, dass Kubacki, du hast zwar gesagt, dass er in Bischofshofen liegt, das stimmt absolut, aber mit Innsbruck kommt er überhaupt nicht klar. Da ist er, ich glaube, noch nicht mal in die Top 15 gekommen, die letzten beiden Jahre. Also, das sind so ein bisschen die Gründe, warum ich sage, es wird ein Zweikampf. Aber ohne Frage, deine Argumente sind gut und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es mehr als nur ein Zweikampf wird.
Diese Frage, mit der wir uns auch gerade beschäftigt haben, hat auch der Kollege Andreas Thies Karl Geiger gestellt, der ja mittendrin in diesem Zweikampf, Dreikampf oder vielleicht sogar Vierkampf ist. Deswegen hört mal selbst, was Karl Geiger zu dieser ganzen Thematik, ob es jetzt nur ein Dreikampf oder Vierkampf ist, selbst zu sagen hat.
Ich schaue eigentlich, ich versuche die Gesamtwertung noch auszublenden, weil das ist einfach ein enges Rennen. Ich weiß auch, dass die Konkurrenz extrem stark ist und es hilft mir aber nichts, wenn ich da jetzt schaue, okay, da sind noch 2 Punkte, hier sind es noch 10, sondern ich muss einfach bei mir bleiben und wirklich meine Sprünge weitermachen und die Form, wenn sie so passt oder wenn sie so ist wie jetzt, einfach noch dran feilen und weiterarbeiten, damit ihr da keine Luft dran lasst.
Also ich denke, es ist wirklich gut, aus seiner Sicht, sich damit nicht zu beschäftigen, sondern sich einfach nur auf sich zu konzentrieren, möglichst, ja, dass er in Form ist, dass er seine Leistung zeigen kann. Das macht er bisher wirklich sehr, sehr gut. Und ob es am Ende ein Dreikampf oder ein Vierkampf ist, ist, glaube ich, aus seiner Sicht relativ egal, wenn am Ende die Trophäe mal wieder in die Luft strecken darf, als erster Deutscher seit sehr langer Zeit, würde er sich auf jeden Fall drüber freuen. Da wäre es dann egal, ob es dann am Ende ein Dreikampf oder ein Vierkampf gewesen ist. Naja, am Ende würde er ganz, ganz oben stehen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob es am Ende passieren wird. Wollen wir jetzt, bevor wir zum Ende kommen, noch mit 2 Themen beschäftigen. Denn ein Thema, Dirk, das war sehr, sehr heiß diskutiert worden. Das kam so um Mittagszeit rum am 1.1. Thema Unterbringung und Thema Kritik an den Organisatoren. Da wurde gerade von der norwegischen Seite doch heftigste Vorwürfe geleitet. Auch Wolfgang Hofer von der FIS hat auch einiges kritisiert. Was ist da so, was ihr da gehört habt? Ich habe es nämlich gesehen, da gab es einen großen Artikel bei euch auf der Seite.
Ja, ist ein bisschen, ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk hat sich dem heute noch mal ein bisschen angenommen und wir haben das ein bisschen recherchiert. Obwohl wir das heute aufgenommen haben bei Sportschau.de, das Thema, ist es für mich keine ganz klare Sache. Denn zum einen ist es so, dass die Vorspringer, und das ist das, du sagtest es, dass da der österreichische Trainer der Norweger, der Alexander Stöckel, hat es am Silvestertag bei Twitter thematisiert, hat gesagt, die Vorspringer wären hier werden ganz schlecht behandelt, müssen auf dem Hotelflur schlafen, dann gibt es für die kleineren Nationen gibt es keine eigenen Container, dann sind Hotelbetten zu knapp und er hat gesagt, das ist zwar, sieht im Fernsehen alles sehr toll aus, ist insgesamt aber eine sehr schlechte Organisation. Und wir haben heute beim Organisationskomitee angerufen und die Leute vom Organisationskomitee haben gesagt, naja, wir verstehen eigentlich so gar nicht so richtig, warum es so ein riesen Aufriss gemacht wird. Wir wissen, dass Hotelbetten knapp sind. Der Vorspringer hat nicht im Hotelflur schlafen müssen, sondern es gab quasi so ein Zimmer mit einer Schlafcouch. Und er hat auf der Schlafcouch geschlafen. Die waren aber auch einverstanden damit, auf der Schlafcouch zu schlafen. Dann ging es darum, dass Mannschaften angekommen sind und dass die Betten noch nicht hergerichtet waren und dass die Mannschaften irgendwie 2 Stunden warten mussten. was jetzt für eine, wie das Organisationskomitee sagte, für eine vorzeitige Anreise, also die Teams sind eher angekommen, als es verabredet war, und sich dann 2 Stunden nochmal die Zeit um die Ohren zu schlagen, finde ich gerade bei sowas wie Vierschanzentournee, Riesentrubel, die Leute müssen erst aus dem Hotel raus, die Zimmer müssen hergerichtet werden, finde ich jetzt nicht so ein Mega-Aufreger. Trotzdem gibt es eben da Leute wie zum Beispiel Alexander Stöcke, die das nicht so ganz so angenehm fanden. Ne? Was aber insgesamt stimmt, und das ist wiederum ein anderer Punkt, ist, dass die Probespringer halt im Vierschanzentournee-Tross halt nicht so wirklich umgarnt werden. Ne? Also die machen schon einen wichtigen Job, die machen, wenn eine Unterbrechung ist und ein bisschen was in die Spur reingeht, dann müssen die runter, um die Spur wieder klar zu machen. Wenn getestet wird, wie ist denn der Wind jetzt, wie ist denn das mit den Lugen, müssen die runter. Und dafür, dass sie eben doch, wo sie nicht so im Rampenlicht sind, doch so einen wichtigen Job machen, werden sie halt nicht so besonders toll behandelt. Also ich habe von einer Kollegin, von einer ARD-Kollegin, mit der ich heute vor Ort telefoniert habe, die hat mir gesagt, dass die Vorspringer teilweise ihre Hotelzimmer selber zahlen müssen. Und wenn sie nachfragen, wie sieht's denn aus? Ja, wir tun ja doch ein bisschen einen Job für euch und wir sind ja eigentlich auch ein bisschen wichtig für den ganzen Ablauf, denn ohne uns Vorspringer, ne, können bestimmte Pausen auch nicht so gut überbrückt werden. Ja, wie wäre es denn möglich, dass wir vielleicht kostenlose Hotelzimmer kriegen oder dass wir eine Unterstützung bekommen? Dann ist zum Beispiel aus Garmisch die Antwort gekommen, ihr könnt doch froh sein, dass ihr überhaupt Teil des Trosses seid und jetzt regt euch mal nicht auf und fordert nicht noch irgendwas. Ne? Also insgesamt habe ich so das Gefühl, dass es da doch irgendwie knirscht und dass Alex Stöckel das jetzt mal ausgesprochen hat. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Man kann beide Positionen, auch das vom Organisationskomitee, kann man verstehen. Der Pressesprecher der Vierschanzentournee hat sich heute am Neujahrstag dann auch entschuldigt. Da muss man aber sagen, der Pressesprecher von der Vierschanzentournee hat mit dem Organisationskomitee eigentlich wenig zu tun und kann zwar sagen, wir entschuldigen uns, weiß aber dann letztlich doch nicht, was in den einzelnen Organisationskomitees dann abgelaufen ist. Also insgesamt muss man, finde ich, kann man Alex Stöckel da total dankbar sein, dass er das Thema mal aufgemacht hat, dass das geklärt wird. Und ich würde mir einfach wünschen, dass dann in Zukunft den Vorspringern dann eben auch doch mehr Aufmerksamkeit und mehr Unterstützung teil wird, weil die ja wirklich, wie ich sagte es jetzt schon mehrfach, einen sehr wichtigen Job da übernehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon eine wichtige Aufgabe, die dort eingenommen wird. Und deswegen müssen wir mal gucken, ja, wie dieses ganze Thema dann weitergehen wird, ob da wirklich was ändert an der ganzen Thematik oder ob es so bleibt, ja, wie es ist. Bin mal sehr gespannt. Es wurden jetzt mal die ganzen Sachen angesprochen und mal gucken, ob es dann im nächsten Jahr dort Änderungen gibt, beziehungsweise ob es dann noch schon Innsbruck in Änderungen gibt. Da wird man natürlich jetzt genaues Auge drauf haben, wie dort damit den entsprechenden Leuten umgegangen sind. Das wird mit Sicherheit noch ein Thema vielleicht sein. Mal gucken, ob es sich dann auch alles dann soweit abklärt. Jonas, lassen wir jetzt gleich wieder zum Sportlichen. Kann man den Blick werfen auf die Berg-Isel-Schanze auf Innsbruck, wo das Springen ansteht. Freitag Qualifikation, Samstag ist das Springen. Was ist das Besondere an Innsbruck? Womit können wir rechnen? Das Thema ist mit Sicherheit immer wieder der Anlauf oder der Auslauf vielmehr, weil es ist natürlich, man muss wieder den Berg hochfahren und wir haben es ja auch gesehen bei der WM im letzten Jahr, wo dann auch 2 Spieler über die Kante gefallen sind. Was sind so die Tücken und die Besonderheiten der Schanze?
Ich denke, das Wichtigste oder das Prägendste ist natürlich der Auslauf, beziehungsweise dass es dann am Ende wieder hochgeht, die Talkuhle am Berg Isel. An sich sollte es ja eigentlich keine große Rolle spielen, weil im Idealfall fahren die Springer normal aus und dann müssen sie nur gucken, dass sie oben stehen bleiben und nicht wieder runterrutschen, wobei das ja jetzt durch den Umbau während der WM jetzt auch gebessert hat. Früher gab es noch diese komischen Treppenstufen und dann sind manche wieder runtergerutscht. Für den Sprung selbst, was natürlich viele gerne erzählen, was auch immer eine gute Story natürlich ist in Innsbruck, ist, dass man, wenn man auf dem Barken sitzt, oben direkt auf den Friedhof guckt, der nämlich dann quasi hinter dem Stadion liegt. Eigentlich sollte es die Springer natürlich nicht beeinträchtigen. Wenn sie da auf den Friedhof gucken, sind ja alle Profis, sollten das ausblenden können. Innsbruck ist die kleinste der 4 Tourneeschanzen mit einem Heel-Size von 128 Metern. Es waren lange Zeit 130, mit der neuen Zertifizierung jetzt sind es sogar nur noch 128. Aber der Schanzenrekord liegt bei 138 Metern. Also das zeigt, man könnte ja denken, dass es bei einer kleinen Schanze dann es engere Abstände gibt, aber sie streut auch ganz schön, wie der Schanzenrekord ja beweist. Also wenn man den Aufwind bekommt, wenn man einen Traumsprung erwischt, dann kann man auch ganz weit runterfliegen und dann kann man da ordentliche Meter gut machen, gerade auch oder eben verlieren, ja, also gerade auch dahin gesehen, dass wenn man nämlich einen Absprung verpasst, wenn man zu spät ist und nicht wirklich weg vom Hang kommt am Berg Isel, dann kann man auch mal schon früher ausfahren, früh landen und dann über 110 Meter runterkommen. Und das heißt, man kann da auch mal 10 bis 15 Meter gut machen. Ja, die Stimmung wird, wie eigentlich jedes Jahr, sicherlich großartig sein am Berg Isel. Das sollte den Österreichern sicherlich helfen. Wenn sie dann noch gut springen, dann wird es natürlich noch mal besser sein. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge zu Innsbruck. Und natürlich aus deutscher Sicht sehr erfreulich. Wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, im Februar die WM in Seefeld fand ja der Großschanzenwettbewerb in Innsbruck am Berg Isel statt. Mit Eisenbichler Gold, Geiger Silber, also sehr gute Erinnerungen. Und da hat auch Markus Eisenbichler ja schon gesagt jetzt, dass er da mit sehr positiven Gefühlen nach Innsbruck fährt. Und ich denke, da können wir von den Deutschen gute Ergebnisse erwarten. Und ich denke, dein Podest ist absolut im Bereich des Möglichen.
Ja, danke Jonas, dass du uns ein bisschen diese Details der Schanze erklärt hast. Und bevor wir jetzt zu unseren Tipps kommen wollen, hören wir noch einmal Karl Geiger, denn er hat gesagt, wie er nach Innsbruck blicken wird, wie er gehen wird, denn es gab ja jetzt die Situation mit Markus Eisenbichler, der auch als Zweiter in die letzten zwei Springen gegangen, aber hört ihn selbst, wie er seine Situation aktuell sieht.
Ja, ich glaube schon, also eigentlich aus dem Grund, weil es gut läuft zurzeit, weil die Form stimmt und ich kann eh nicht beeinflussen, was die Konkurrenz macht, sondern ich kann bloß auf mich schauen und da werde ich dranbleiben, weil die zaubern alle nicht und wir kochen alle mit Wasser. Von dem her, ich bleibe offensiv und schaue, dass ich einfach gute Sprünge zeige.
Ja, das war Karl Geiger, der natürlich auch freudig auf das nächste Springen draufschaut und damit sind wir jetzt fast am Ende unserer Ausgabe und wie gesagt, jetzt gibt's noch unsere Tipps. Dirk, du darfst anfangen, wer gewinnt das Springen in Innsbruck?
Halleluja. Wir wissen ja auch, dass Berg Isel durchaus windanfällig ist. Jetzt ist für Samstag ist Regen angekündigt. Ich sag, Markus Eisenbichler gewinnt. Aus guter alter Tradition hat 2019 da gut performt. Markus Eisenbichler wird gewinnen. Kobayashi wird Dritter und Zweiter wird wieder Karl Geiger. Und ich glaube, Karl Geiger wird dann einer derjenigen sein, die am Ende die Tour gewinnen, ohne ein einzelnes Springen gewonnen zu haben. Ich glaube, da gab es bisher nur 5 oder so. Mein Tipp ist, ihr könnt euch aufschreiben, könnt ihr gerne zum Lottoladen gehen.
Okay, gut, gehe ich morgen früh zum Lotto. Dirk hat das gesagt. Jonas, was ist dein Tipp für?
Ja, also ich denke, Karl Geiger ist jetzt fällig. Also ich glaube, mit dem guten Gefühl von der WM, jetzt zweimal Zweiter, der ist einfach im Flow und er muss einfach nur seine Dinge beisammen haben, wie man so schön sagt, im Skispringen. Und ich glaube, der wird gewinnen am Berg Isel. Wenn jetzt Dirk schon angefangen hat, das Podest zu tippen, dann sollte ich das natürlich auch machen. Oh, das war ganz schwer. Also Geiger auf 1, Kubacki auf 2. Ich glaube, der bleibt den dicht auf den Fersen. Und ich sag mal Stefan Kraft. Auf 3, der erholt sich und mit dem Heimvorteil, also jetzt nochmal Geiger 1, Kubacki 2 und Kraft auf 3.
Ich denke auch, dass, glaube ich, die Österreicher jetzt vielleicht zurückschlagen könnten am Samstag. Deswegen tippe ich darauf, dass Stefan Kraft mit viel Wut im Bauch dieses Springen in Innsbruck gewinnen wird vor Karl Geiger und Ryoyo Kobayashi. Und Geiger nimmt ihm weitere Punkte ab, sodass es dann am Ende nur noch 3 Punkte vor dem letzten Springen sein werden. Und dann wird es ein ganz, ganz heißer Tanz werden am Ende, wer dann dort am Ende oben stehen wird. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das Springen. Wir sind jetzt am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne eine Rezension lassen und sonst natürlich folgen auf Facebook und auf Twitter, dem Handle Kalsch90, wird es mit AE geschrieben, könnt ihr uns natürlich auch eure Tipps da lassen, wer gewinnt, wer wird am Ende der Tourneesieger, lasst uns mal eure Ideen da, wer am Ende ganz oben stehen wird und dann hören wir uns am Samstag wieder, wenn wir dann auch wieder die Vorschau bzw. die Rückschau auf die Schanzenturnier auf das Springen in Bergisel aufnehmen werden und dann ja mal gucken, wer dort am Ende ganz, ganz oben stehen will. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf und ob es dann weiterhin ein Dreikampf ist, ob es dann vielleicht wirklich der Viertkampf geworden ist. Wir sind sehr, sehr gespannt drauf und dann deswegen unbedingt einschalten am Samstag hier bei Karl Schnolls Irmener Sport Talk auf mein Sportpodcast.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.